Sprüche 21, Vers 19. Dort heißt es, besser ist's, in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Ich meine, ihr könnt euch so vorstellen, oder? So eine richtig schöne, gemütliche Wüste, wo man am liebsten den ganzen Tag verbringt. Wo es nichts Schöneres, nichts Erfrischenderes, nichts, ja, einfach Komfort pur. Wüste, 45 Grad, im Schatten, nichts zu trinken, gar nichts. Das ist ein Ort, den man sich vorstellt. Stell dir das vor, aber noch schlimmer ist, mit einer Frau zu wohnen, die zänkisch ist. Eine zänkische Frau, eine zornige Frau, ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann in einer Beziehung. Und wir wollen heute nicht über die zänkische Frau reden. Das ist nur die Einleitung dahin. Weil Männer können das auch sein, die Streit und Nerven auf die Nerven gehen. Was sind so Synonyme für Nervensäge?
Auf die Nerven fallen.
Echt? Auf die Nerven fallen? Ich dachte nur auf die Nerven gehen.
Für den Busch sagt.
Auf die Nerven fallen, okay. Sonst noch? Kennt ihr so Synonyme für Nervensäge?
Heulsuse.
Heulsuse. Hm.
Stänkern.
Ja. Stänkern. Stänkern, ja, das ist gut.
Stänkern.
Zicke. Uff, ja. Ja, ja.
Diva.
Jetzt vielleicht ein paar männliche Beispiele. Nicht nur. Jemand, der pingelig ist. Schon in die Richtung.
Mimose.
Oh, das habe ich schon mal gehört, aber ich kenne das Wort tatsächlich nicht.
Ne?
Nee.
Also, wenn man pingelig ist. Das ist eine Mimose, das ist eigentlich, glaube ich.
Achso, alles.
Ja,
so.
Ja, genau.
Ja, Mimose verstanden.
Mimose. Mose.
Nee, nee, nicht so. Dann auf jeden Fall Mimose. So wollen wir sein.
Sei keine Nervensäge. Dieses Thema hat mit vielen verschiedenen Aspekten zu tun. Wir wollen uns heute auf das Reden fokussieren. Durch unser Reden, durch wie wir unsere Zunge und unseren Mund, unsere Stimmbänder gebrauchen, können wir eine richtige Nervensäge sein. Wir können jedes kleine Tat kritisieren. Wir können nie zufrieden sein. Wir können diejenigen sein, die einfach einen stinkigen Geruch in einem Raum verbreiten, nur durch unsere Worte. Und es ist keine Kleinigkeit. Es ist nicht etwas, naja, der ist eben eine Nervensäge. Der ist so geboren worden. Kam schon aus dem Mutterleib so und hat alle angestinkert. Darum geht es nicht. Manche haben mehr Probleme damit, andere weniger. Und wir werden uns anschauen, was die Ursachen sind und was wir dagegen tun können. Und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht zuhört und nur an die eine Person denkt, die das macht. Also diese eine Person, die da oder da und wo da sitzt, sondern dass ihr an euch selbst denkt. Wir wollen gucken, wo sind wir Nervensägen? Wisst ihr, das Problem bei Nervensägen ist, die merken gar nicht, dass sie Nervensägen sind. Ja, manche machen das bewusst schon, aber oftmals wird das nicht gemerkt. Oder Dominik denkt, dass die andere es, dass die es merkt, aber die merkt es in Wirklichkeit gar nicht. Warum ist das unglaublich wichtig, das Thema? Das Thema ist unglaublich wichtig, weil Jesus Folgendes dazu gesagt hat in Matthäus 12. Und das dürft ihr gerne aufschlagen. Matthäus Kapitel 12, Verse 36 und 37. Matthäus 12, Vers 36 und 37. Und wenn das jemand aufgeschlagen hat, darf es gerne vorlesen. Matthäus Kapitel 12, Vers 36 und 37.
Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verurteilt werden.
Das müsst ihr euch vor Augen halten. Jedes unnütze Wort, wirklich jedes Wort, das nicht gut war, wird dir am letzten Tag dafür Rechenschaft abgeben. Warum hast du das in dem Moment gesagt? Unsere Worte sind keine Kleinigkeit. Was du sagst und was du nicht sagst. Es ist nicht so, naja, es gehört einfach dazu. Sondern es ist von größter Bedeutung, wie wir miteinander reden. Nervensäge ist nicht so, ja, ich bin nur eine Nervensäge oder jemand ist nur eine Nervensäge. Nein, es ist ein Thema, von dem die Bibel ziemlich viel dazu sagt und ich denke, wir viel davon lernen müssen. Weil Jesus sagt, dass es Ewigkeitsbedeutung hat. Ist nicht die Rede davon, dass du, wenn du gut genug redest, irgendwie in den Himmel kommst und wenn du schlecht genug redest, dass irgendwie aufgewogen wird und deine schlechten Taten nicht in die Hölle werfen. Es redet davon, dass deine Worte ein Beweis davon sein werden, ob du Christ warst oder nicht. Er redet davor von, dass ein schlechter Baum nur schlechte Früchte bringen kann. Wir können nicht die Früchte nur einfach irgendwie versuchen auszuwechseln, ohne dass der Baum verändert wird. Und das ist das große Thema. Also hier geht es nicht um Werksgerechtigkeit, sondern dass es unglaublich wichtig ist, dass wie unser Reden aussieht. Und ich möchte mit euch heute durch drei Punkte durchgehen, die uns helfen werden, keine Nervensäge zu sein. Der erste Punkt ist, rede demütig. Rede demütig. Der zweite Punkt wird sein, rede bedacht. Und der dritte wird sein, rede gnädig. Rede demütig. Was bedeutet das? Lass uns einen Spruch dazu anschauen aus Sprüche, Kapitel 13, Vers 10. Oh, ich habe da falsch Umbruch gemacht. Sprüche 13, Vers 10. Stolz führt zu Streit. Weise ist, wer guten Rat annimmt. Was ist die wichtigste Sache, die man bedenken muss, wenn man einen Spruch sich anschaut? Wenn wir einen Spruch studieren? Gegensätze. Ja, Gegensätze, aber grundlegend noch davor?
Das sind zwei Zeiler.
Das sind zwei Zeiler. Und habe ich ihn richtig umgebrochen? Ja. Dort sieht das gar nicht mehr. Wo sollte der Umbruch eigentlich sein? Also eigentlich müsste hier der Umbruch sein. Seht ihr das? Stolz führt zu Streit, ist die erste Zeile. Weise ist, wer guten Rat annimmt, ist die zweite Zeile. Und da wird immer eine Parallele zwischen den beiden gezogen. Die kann sozusagen sein, dass es eh verglichen wird oder dass es ein Gegensatz ist. Und hier in diesem Fall, ist es ein Gegensatz oder das wird das gleiche ausgesagt in beiden Zeilen? Ein Gegensatz. In der ersten Zeile sehen wir jemand, der stolz ist, richtig? Hier markieren wir das, der stolz. Und in der zweiten Zeile? Jemand, der einen guten Rat annimmt. Ja, oftmals ist es so, dass man zwei Aspekte hat. Wir haben also eine Sache wird verglichen und eine andere Sache wird verglichen. Also du hast die beiden. Hier in diesem Fall ist es ein bisschen kompliziert, aber ich denke, das ist vielleicht auch offensichtlich. Stolz führt zu Streit. Wenn du ein stolzer Mensch wirst, wirst du viel Streit haben. Wenn du aber dir etwas sagen lässt, dann bist du weise. Also hier gibt es zwei Wege, die du für dein Leben entscheiden kannst. Wenn du denkst, du bist stolz, wirst du dein Leben nur Streit haben, bist du eine Nervensäge. Du führst immer nur zu Streit und zum Zank. Und zu allem, was unangenehm ist. Wenn du aber guten Rat annimmst, bist du weise. Und dieses Stolz hier ist unglaublich wichtig. Dieses Stolz sagt, ich weiß alles. Und sogar besser. Dieser Stolz sagt, ich brauche mir nichts sagen lassen. Ich habe es drauf. Ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was du denkst, ich weiß, warum du etwas gemacht hast, ich weiß alles und niemand muss mir etwas sagen. Und dieser Stolz führt unweigerlich zu Streit. Warum? Warum denkt ihr, führt Stolz zu Streit?
Weil man aus dem Recht beruht und sich nichts sagen lässt.
Man beruht, er sagt, ja, ich habe doch Recht. Nein, ich habe recht, nein, ich habe recht, nein, ich habe recht. Und dann so die Sinne steigert sich hoch. Auf jeden Fall.
Wenn man nicht bis zum Ende zuhört.
Man hört nicht zu, ja, weil man denkt, ja, ich weiß schon, was er sagen will. Das ist auch ein Aspekt von Stolz, ja. Warum noch?
Es wird nur die eigene Meinung akzeptiert.
Genau, es wird nur die eigene Meinung akzeptiert, ja. Ein anderer Spruch geht hier noch ein bisschen weiter und greift diese beiden Aspekte an. Greift die beiden Aspekte auf. Sprüche 29, Vers 22 und 23. Dort heißt es, ein zorniger Mann richtet Streit an und ein hitziger viel Sünde. Schaut mal, ein zorniger Mann und ein hitziger, was produzieren die? Streit und Sünde. Wie hängt zornig mit Hochmut zusammen? Was denkt ihr? Wie hängt Zorn mit Hochmut, mit Stolz zusammen? Weil interessanterweise im nächsten Vers wird von Hochmut geredet.
Wenn man stolz ist, dann ist man der Überzeugung, dass man das Beste verdient. Und wenn man die Überzeugung ist, dann wird man wütend, wenn es nicht so ist.
Mhm. Wir verwenden heute manchmal ein anderes Wort für Zorn. Das Wort heißt, ich bin gereizt. Aber es ist eigentlich dasselbe. Das ist Zorn. Man steht im Stau und man denkt, man hat es verdient, dass die ganze Straße frei ist und man innerhalb von 5 Minuten nach Hause kommt. Aber die Straße ist nicht frei. Und alle fahren wie die Größten, die gerade den Führerschein bestanden haben oder irgendwie so, weiß nicht. Und alle fahren schlecht und lassen so viel Abstand und sind so langsam und geben kein Gas. Und man ist zornig auf die anderen Autofahrer. Aber die Ursache dafür ist, sind nicht die Autofahrer, dass sie so schlecht fahren, sondern weil du denkst, ich habe es verdient, hier schnell durchzukommen. Ich bin der beste Autofahrer. Ich gebe immer zum richtigen Zeitmoment Moment Gas. Und ich sollte es verdient haben, hier schnell durchzukommen. Das ist die Ursache für Zorn. Die Ursache für Zorn ist oftmals ein hohes Sicht von uns selbst. Interessant ist das Wort hitziger hier. Ein zorniger Mann und ein hitziger. Wie würdet ihr so einen hitzigen Mann beschreiben?
Christian Jausch. Der kommt aus dem Nichts.
Und greift dich an. Ey, da würde ich zornig werden, oder? Die Ehre verletzt. Das ist hier nicht positiv.
Ach so.
Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, dass wir brennend im Geist sein müssen. Und es ist positiv. Man hat die richtigen starken Emotionen für etwas Gutes. In diesem Fall hat diese Person auch ganz viel Energie. Aber Energie für die eigene Ehre. Ein hitziger Mann ist deswegen hitzig, weil er ganz viele Emotionen darin setzt, wenn etwas passiert, was ihm gar nicht passt. Wenn irgendeine Maus über die Leber läuft, ist er unglaublich aufgebracht und zornig und wütend. Man hat, also einer, der ganz viele Emotionen gibt, wenn irgendwas passiert, was nicht passt. Ja? Das ist ein Hitziger hier. Zorniger Hitziger. Und wir sehen... Ja, jemand mit viel Temperament, ja.
Bitte vergib mir, witziger Abstand.
Was?
Ich habe witziger Abstand.
Ach so. Witziger, witziger. So, jetzt haben wir ein paar Verse angeschaut. Das große Problem von Nervensägen ist eine hohe Sicht. Sie haben eine hohe Sicht über ein paar Sachen. Sie haben eine hohe Sicht von ihren Anforderungen. Ich kann vielleicht das mitschreiben. Ihre Anforderungen. Sie haben eine ziemlich hohe Sicht, was sie verdienen. Was sollten sie bekommen? Ich verdiene mindestens die und die Qualität. Ich verdiene, dass die Leute so und so mit mir reden. Sie haben eine hohe Sicht von den Anforderungen um sich herum. Sie sind stolz und das produziert Streit und das macht sie zu Nervensägen. Wir sehen also, dass Stolz und eine ganz hohe Sicht von sich selbst dazu führt, dass man unangenehm und stinkig für die Leute drumherum ist. und dass einem empfohlen wird, in die Wüste umzuziehen, als mit dir sich abzugeben. Das ist schon eine krasse Sache, oder? Nur weil du eine hohe Sicht hast von deinen Anforderungen, ist die Kette, die darauf folgt, so gewaltig und so schlimm. Und das ist, wo wir angreifen müssen, ist bei der hohen Sicht von unseren Anforderungen. Oder eine hohe Sicht von deinen Taten. Wie oft ist es so, dass wir unsere Taten so rechtfertigen? Ich meine, was ich gemacht habe, ja gut, es war nicht perfekt, aber ich wollte das Beste. Also es war eigentlich ganz gut, was ich gemacht habe. Bei anderen kritisieren wir nicht nach deren Motivation, sondern nach dem, was sie vollbracht haben. Bei uns gehen wir also, wir rechtfertigen unsere Taten nach dem, was wir gewollt hatten zu tun. Bei anderen wird nach den Ergebnissen kritisiert. Doch, du hast eine hohe Sicht von dem, wie gut deine Taten sind.
Okay, aber du hast keine hohe Sicht darauf, wie die Taten sein sollten.
Nee, du hast keine hohe Sicht auf die, wie die Taten sein sollten, sondern wie sie sind. Genau, das ist ein guter Punkt. Du hast eine hohe Sicht auf deine Priorität. Ich bin der Wichtigste und muss als Erstes bedient werden. Wenn ich in diesen Raum reinkomme, müssen sich alle um mich kümmern. Ich habe höchste Priorität. Andere? Ja, ich komme aber zuerst dran. Eine hohe Sicht von deinem Wissen. Dass du denkst, dass du alles weißt. Du weißt sogar, was andere denken, was ihre Motive sind. Warum sie etwas tun. Und diese hohe Sicht von diesen Sachen, die macht dich zu einer Nervensäge. Zu jemand, der Streit und Zank und alle möglichen Probleme produziert. Ergibt das Sinn? Was können wir dabei machen? Was für drei Anwendungspunkte möchte ich euch mitgeben? Erstens, nenne die Sünde beim Namen. Sag nicht darüber, naja, ich bin einfach ein Mensch mit Anforderungen. Oder ich habe einfach, also ich möchte gerne anderen helfen, besser zu werden. Ich gebe gerne hilfreiche Hinweise an alle möglichen Leute. Nein. Du bist nicht nur einfach anstrengend, du bist stolz. Und Stolz ist keine Kleinigkeit. Stolz ist eine Riesensünde. Prüfe dein Herz. Warum machst du, was du machst? Warum bist du in diesen Momenten so hitzig? Warum reagierst du dann, wenn dir die Vorfahrt genommen wird? Wenn dein Bruder wieder mal das und das macht? Warum reagierst du so? Wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, wirst du wahrscheinlich Stolz als die Ursache finden. Zweitens, übernimm die Verantwortung dafür. Wie oft ist der Grund für unseren Zorn jemand anders? Im Sinne von, ich bin zornig geworden, weil er das und das gemacht hat. Hätte er es nicht gemacht, dann wäre ich gar nicht zornig gewesen. Das heißt, das ist nicht Verantwortung übernehmen, das ist die Schuld auf andere schieben. Du bist die Ursache dafür, dass du zornig wirst und deswegen Streit entsteht und deswegen du in der Nervensäge bist. Du bist die Ursache. Drittens, lies die Bibel und demütige dich. Der Weg aus diesem Stolz heraus ist wirklich zu erkennen, wer wir sind und wo wir stehen. Es bedeutet zu verstehen, wie groß Gott ist und wie sündig du bist. Und wenn wir uns nicht mit Gottes Wort beschäftigen, dann werden wir nicht verstehen, wie sündhaft wir sind. Wenn wir einfach nur in unserem Leben so leben wie bisher, einfach unser Alltag so leben und uns über alle aufregen, alle anderen sind schuld und alle anderen sind böse und alle anderen sind nicht so klug wie du und alle anderen sind viel zu langsam und alle anderen haben die schlechtesten Motive, dann kommst du nie darüber nachzudenken, wie sündhaft du eigentlich bist. Wie viele Menschen leben da drin, gefangen, sich über alle anderen zu beschweren und allen möglichen Zank zu streuen, aber erkennen gar nicht, wie sündhaft sie selbst sind. Und der Grund liegt darin, dass sie auf Gott nicht schauen. Dass sie nicht verstehen, wie groß und gewaltig Gott ist und wie sündhaft ihr eigenes Herz ist. Und das ist, was die Bibel in uns produzieren sollte. Wenn wir die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung durchlesen, erkennen wir, wie sündhaft unser Herz ist. Wie viel Böses in uns drin steckt. und wie hoch der Maßstab Gottes eigentlich an unser Leben ist. So ist meine Ermutigung und Ermahnung an dich. Lies die Bibel und demütige dich. Sonst bist du eine Nervensäge. Jemand, der andere immer wieder auf die Palme bringt. Zweiter Punkt. Wer ist denn dabei? Hi. Zweiter Punkt. Rede bedacht. Den ersten Punkt haben wir uns angeschaut. Rede demütig, rede bedacht. Dazu wollen wir uns Sprüche 12, Vers 18 anschauen. Sprüche 12, Vers 18. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Hier werden wieder zwei Sachen verglichen. Unbedacht schwatzen, mit was wird es verglichen? Was ist sozusagen das Gegenteil davon? Von unbedacht schwatzen?
Bedacht.
Ja, bedacht wäre sozusagen das Gegenteil, aber hier in diesem Vers. Die Zunge der Weisen. Also es gibt zwei Leute. Einer, der unbedacht schwatzt, oder die Zunge der Weisen. Welche Folge hat das unbedacht Schwatzen?
Verletzt.
Es verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Und die Zunge der Weisen, welche Folge hat es? Ist heilsam. Wir haben hier also einen gedankenlosen Schwätzer. Einen, der unüberlegt redet, der unbedacht schwatzt. Habt ihr euch schon mal gepiekst mit einer Nadel? Tut das weh? Ich denke nicht, dass jemand von euch von einem Schwert durchbohrt wurde, oder bisher? Nur mit einer Axt? Achso, und hat es wehgetan?
Ich habe nur mit der Ecke getroffen.
Ich meine, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, was heißt, mit einem Schwert durchbohrt zu werden. Aber da sind Schmerzen, die sind unglaublich. Nadelpiekser tut weh. So irgendwie so eine, wie heißt denn diese, Holzsplitter.
Du bist auf Nagel getreten.
Du bist auf Nagel getreten. Und jetzt nochmal, wer unbedacht schwatzt, wie viele Worte aus seinem Mund waren unbedacht, unüberlegt? Wie oft wissen wir, was wir reden, erst nachdem wir gehört haben, was wir gesagt haben? Kennt ihr das? Und du guckst, du hörst dir eigentlich selbst zu und denkst so, was habe ich denn gerade gesagt? Wie kommt denn das eigentlich gerade? Und dieses unbedacht Schwatzen, das ist wie ein Schwert, das dich den anderen durchbohrt. Aber dann gibt es den guten Weg. Dann gibt es die Zunge der Weisen. Nicht unbedacht, sondern weise, gezielt, bewusst. Und das hat Folgen. Es ist heilsam. Das verletzt und das heilt. Was lernen wir daraus? Ich würde es hier drei Kategorien machen. Erstens sind das die unbedachten Worte, die Schwätzer. Diese Worte sind unglaublich schlimm. Verletzen. Das sind Worte nicht zum richtigen Moment gesagt. Das sind Worte, wo man nicht überlegt hat. Einfach dumme Worte, die man zum anderen sagt. Einfach nur um des Redens willen. Man möchte irgendetwas sagen. Man möchte vielleicht Aufmerksamkeit haben. Oder lustig sein. Wie oft sind unbedachte, schwätzerische Worte, weil man einen Witz machen wollte? Aber der verletzt echt tief. Das ist die eine Kategorie hier, das sind die unbedachten Worte. Das sind die Worte der Nervensäge, da wollen wir wegkommen. Dann könnte man sagen, na gut, wenn ich nicht unbedacht schwatzen soll, dann wähle ich die Kategorie keine Worte. Ups, ich kann nicht zählen. dann wähle ich die Kategorie von keine Worte, dann sage ich einfach gar nichts. Das ist auf jeden Fall ein besserer Weg als unbedacht schwatzen. Aber das ist nicht der Weg, der hier uns im Vers vorgeschlagen wird. Schweigen hat seinen Platz, aber wenn wir nur alle schweigen würden, würde doch niemand heilsam sein. Weil keine Worte bringen auch gar nichts. Und die dritte Kategorie wird uns in diesem Vers vorgeschlagen, das sind weise Worte. Du brauchst eine weise Zunge. Und jetzt die Frage, wo kann man die bestellen? Wo ist sie lieferbar? Oder ist sie überall ausverkauft? Und wie viel kostet die? Wie hoch sind die Versandkosten für eine weise Zunge? Wo kriegt man die her? Habt ihr eine Ahnung? Ja, Bibel. Das Buch der Sprüche sagt uns, wo wir die herbekommen. Erstens, es fängt mit der Gottesfurcht an. Es gibt viele Leute, die Bibel kennen und viele studieren, aber die haben keine Furcht vor Gott. Es fängt mit der Gottesfurcht an, die wir in der Bibel finden. Und es sieht so aus, dass man lernwillig ist. Einer der beschreibendsten Eigenschaften einer weisen Person ist, dass sie gerne lehrt, dass sie zuhört, dass sie liest, dass sie sich Gedanken darüber macht, was sie gehört hat. Und wenn wir jetzt hier über das Thema der Worte reden, also wenn wir, mein Schiff funktioniert nicht mehr, über das Thema der Worte reden, wäre das einer der ersten Empfehlungen. Hör zu, was andere sagen. Hör nicht zu, um einfach darauf zu etwas zu antworten, sondern hör, um sie wirklich kennenzulernen. Das wird dich so einer viel weiseren Person machen, als du jetzt es bist, wenn du wirklich lernst zuzuhören. Erstens wird sich davor bewahren, dass du irgendwas Unbedachtes schwatzt. Und zweitens kannst du etwas davon mitnehmen. Überleg dir, warum sagt die Person das, was sie sagt? Welche Ängste hat sie? Welche Probleme hat sie? Wie hat sie die Probleme gelöst? Stell Fragen. Das wird dich auf jeden Fall einen Schritt bringen und vorwärts. Aber da bleibt es natürlich nicht hängen. Wovon dein Herz voll ist, fließt dein Mund über. Wenn dein Herz voll von Netflix ist und von belanglosem Zeug, was auf TikTok produziert wird, ist belanglos. Es hat keine Tiefgründigkeit. Und wenn dein Herz davon erfüllt wird, was wird aus deinem Mund rauskommen? Genau dasselbe. Wenn wir Schwachsinn uns reinziehen, dann wird auch nur Schwachsinn rauskommen. Da sind keine tiefgründigen Gedanken dahinter und biblische Wahrheiten. Man merkt es, was ihr ist, an dem, was du redest. Und wenn du von dieser Kategorie zu dieser Kategorie kommen willst, dann musst du deine Ernährung umstellen. Was bei dir reinkommt in die Ohren, in deine Augen, worüber du nachdenkst, was du isst. Und das sind nicht die 15 Minuten Bibellesen am Morgen, wenn es 15 Stunden Netflix dann heißt. Okay, 15 Stunden ist schon viel, aber ich brauche eine Zahl. Ich meine, einfach nur mengenmäßig verglichen. Wie sollen 15 Minuten ein Vers oberflächlich lesen, wo du gerade ein Auge auf hast und der Kaffee noch nicht seine Wirkung gezeigt hat, mit dem Konsumieren und dem sich ergötzen an Inhalten, wie soll das aufwiegen? Das ist unmöglich. Ich sage nicht, dass ihr 2 Stunden Bibel lesen müsst. Ich würde eher mehr vorschlagen. Ich meine, wie viele Möglichkeiten haben wir, Gutes zu konsumieren? Fangen wir an von Predigten, die man hören kann. Also Audiobibel, die man sich anhören kann. Von Gesprächen, die man führen kann. Diese Zeit, die macht einen Unterschied. Ein Hauskreis, im Gottesdienst, wenn ihr konzentriert da zuhört. Das Lesen von guten Büchern. Die Zeit im Gebet. Das macht einen Unterschied von dem, wie wir denken und dass wir von unbedachten zu weisen Worten kommen. Ergibt das Sinn? Dritter Punkt. Werde weise war... Ja, das war gerade die Anwendung. Werde weise. Ja, werde weise. Ist einfach. Drittens, rede gnädig. Wir haben uns angeschaut, dass wir demütig werden müssen, nicht uns über andere stellen. Zweitens, dass wir verstehen müssen, dass wir viel, viel Weisheit brauchen. Um gute Worte zu reden, müssen wir mit uns guten Zeug füllen. Und der dritte Punkt ist, rede gnädig. Und dazu möchte ich eine Stelle aus Epheser mit uns anschauen. Epheser Kapitel 4, Vers 29 bis 32. Dort heißt es, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vers 29 spricht Paulus über unsere Worte. Kapitel 4 in Epheserbrief ist das, wo er Kapitel 1 bis 3 die Herrlichkeit des Evangeliums präsentiert hat und ab Kapitel 4, wie leben wir würdig des Evangeliums. Und so sagt er über unsere Worte, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist. Also, schlechte Worte sollen mit guten Worten ausgetauscht werden. Das Wort schlecht hier bedeutet so viel wie verfault. Verfault. Es wurde zum Beispiel von verfaultem Obst verwendet. Also richtig so stinkig Obst, das eklig riecht, aussieht. So richtig mit Flecken und allem rumherum. Also das ist das Wort. Faule Worte gibt es, glaube ich, ein paar Übersetzungen. Ich weiß nicht, ob die Elberfelder das übersetzt. Aber andere. Kein schlechtes Wort soll aus seinem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung. Wo es nötig ist, damit es einen höheren Gnade bringt. Dann kommt der nächste Vers. Und überlegt, okay, wie hängt denn eigentlich damit zusammen? Habt ihr euch mal überlegt? Es wird mit einem Und verbunden. Kein schlechtes Wort. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Betrüben heißt jemand traurig machen. Wie kann man den Heiligen Geist Gottes traurig machen? Und warum denn? Also du hast recht, aber warum? Was denken die anderen? Warum betrübt es den Heiligen Geist, wenn wir schlechte Worte reden? Okay, lass uns nochmal kurz zurückgehen. Ja, ja, schaut mal. Kein schlechtes Wort kommt aus eurem Mund, sondern, was sieht das Gegenteil aus? Sondern was Gutes zur Erbauung, damit es dem Hörern Gnade bringe. Schlechte Worte machen kaputt. Gute Worte bauen auf. Jetzt ist die Frage, womit ist der Heilige Geist Gottes an seinen Kindern beschäftigt? Was ist sein großes Projekt an den Kindern Gottes gerade, an den Christen? Sie zu Heiligen erbauen. Er baut den Leib Christi. Er lässt die Gläubigen wachsen. Und wenn du mit deinen faulen Worten kommst, was produzierst du beim anderen? Zerstörung. Der Heilige Geist versucht aufzubauen, also er baut, und du zerstörst. Wie wäre deine Reaktion, wenn du gerade ein, ich weiß nicht, irgendwas richtig Schönes baust, richtig schönes Kunstwerk machst, leckeres Essen kochst, und da kommt jemand und macht Dreck in den Kochtopf rein. Wie wirst du dich darüber? Du wärst betrübt, du wärst traurig. Und das muss uns bewusst sein. Wenn wir mit faulen Worten kommen, sind wir der Widersacher von dem Werk Gottes. Wir zerstören, was Gott auferbaut. Das sollte uns zu fürchten geben. Das heißt nicht, dass die Menschen verloren gehen. Das heißt, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Aber es betrübt den Heiligen Geist, weil wir eigentlich nicht dafür gemacht worden sind. Wir sind dafür gemacht, erbauen und nicht zu zerstören. Und das ist eine Riesenmotivation, warum kein schlechtes Wort aus unserem Mund kommen sollte. Und dann geht er weiter zu dem Thema im Vers 31 und spricht von Bitterkeit. Was ist Bitterkeit? Es ist so an alten Verletzungen festhalten. Diese alten Wunden immer und immer wieder aufzumachen. Das ist Bitterkeit. Wut, das ist, wie man emotional reagiert. So ein emotionaler Vulkan. Irgendwas passiert. Zorn spricht mehr wahrscheinlich von dem ständig, dieses Brodeln und jemand etwas auf jemand. Ja, kennt ihr das? Die ganze Zeit, das brodelt und brodelt. Man ist böse auf jemand. Geschrei beschreibt tatsächlich, ist das Wort für, wie zwei Leute sich die ganze Zeit anschreien und immer lauter werden. Lästerung redet von jemand durch Worte niedermachen, in welcher Form auch immer. Das sind Beispiele für schlechte Worte. Und dann gibt es diese Worte der Gnade, die wir uns gerade angeschaut haben. Die Worte der Gnade hier. Wir reden etwas, was gut ist, damit es dem Hörer Gnade gibt. Lass uns kurz aber über die faulen Worte nochmal nachdenken. Über die faulen Worte. Zum Bild vom faulen Obst. Wer von euch mag so einen verfaulten Apfel essen? Vier Wahrheiten über faule Worte. Erstens, faule Worte machen nicht satt. So wie faules Obst dich nicht satt machen wird, weil du es gar nicht essen kannst. Faule Worte helfen niemandem. Du kannst zwar deine Emotionen irgendwie loswerden und denkst, jetzt habe ich dem gegeben, aber die helfen niemandem. Erstens. Zweitens, faule Worte machen krank. Die machen dich nicht nur satt, sondern wenn du die essen würdest, die werden dir ganz viel Bauchschmerzen beibringen. Drittens, faule Worte stinken. Ich weiß nicht, ob ihr solche Klicken, Freundschaften kennt, wo ständig faule Worte ausgetauscht werden. Es werden keine Worte geredet, die gut sind, sondern immer wird sich über jemand lustig gemacht, immer kommen doofe Witze. Und das ist eine Atmosphäre, die richtig, richtig heftig stinkt. Erinnert ihr euch noch an den Geruch vielleicht so zum Ende des Schultages in der Umkleide, in der Turnhalle, wo du reinkommst und so dieser Geruch, der entgegenkommt von pubertierenden Jungs. Also der Geruch bleibt hängen. Das ist so ein ähnlicher Geruch, wenn so eine Clique da ist und die ganze Zeit sich nur über andere lustig macht oder doofe Witze. Es stinkt. Das Problem ist, bei den Leuten, die stinken, die merken es gar nicht einmal, dass sie stinken. Vierte Wahrheit, faule Worte kommen von einem faulen Baum. Es sind ja nicht nur Worte, die du gelegt hast und nach drei Wochen sind sie verfault, sondern es sind Worte, die direkt aus deinem Mund kommen. Die sind ziemlich frisch. Und wenn die verfaulen, was ist die Ursache? Also wenn du an einen Baum kommst, die Früchte sind gerade, also die hängen da nicht schon seit 10.000 Jahren und sind schon vollkommen deswegen verfault, sondern frische Früchte und die sind faul. Was ist die Ursache daran? Was ist das Problem dann? Der Baum ist krank. Er hat irgendeine Krankheit, dass die Früchte sofort verfaulen. Faule Worte zeugen von einem faulen Baum. Was sind gnädige Worte? Habt ihr ein paar Beispiele für gnädige Worte, die erbauen? Und wie ermutigst du jemanden, der traurig ist?
Ich sage so, dass ich verstehe, was du meinst, oder es tut mir leid, dass du da durchgehst und es wird besser.
Also jemand, der niedergeschlagen ist, aufrecht. Mhm.
Konstruktive Kritik beispielsweise, wenn derjenige dann auch an deiner Kritik arbeiten kann, damit arbeiten kann.
Ein cooles Thema, das du ansprichst. Ich würde mal kurz drüber nachdenken. Konstruktive Kritik. Ist sie notwendig? Macht es Spaß, kritisiert zu werden? Selten, oder? Wenn man irgendwas falsch gemacht hat, auch wenn es konstruktiv ist und der andere dir nicht wirklich wehtun will, ist es trotzdem schon schmerzhaft. Ich will vorschlagen. Das ist eine Sache, die ich schon früher oft gehört habe und ich denke, sie ist hilfreich. Dass ihr eure Beziehung zu jemand anderes wie ein Konto anseht. Ich habe eine Beziehung mit Daniel und ich sehe das wie ein Konto an. Ich kann auf das Konto einzahlen und ich kann vom Konto abheben. Ich kann das auf Konto einzahlen, indem ich positive Worte sage, lobe, ermutige, bestätige. Ich zahle auf das Konto ein. Und wenn ich auf das Konto eingezahlt habe, gibt es auch Momente, wo ich manchmal vom Konto abheben muss. Das ist nämlich die Kritik. Ist sie manchmal notwendig? Ja. Absolut ist sie notwendig. Ich glaube, manchmal haben wir aber das Problem, dass es gewisse Beziehungen gibt, wo wir nur versuchen abzuheben. Wir reden mit der Person nur, wenn es etwas zu kritisieren gibt. Und wie kommt das dann an? Stell dir vor, du gehst zu Sparkassen, Automaten, steckst die Karte rein, Balance 0 Euro 00, abheben 100 Euro, was wird der Automat ja sagen? Aus diesem Grund habe ich meinem Konto nicht erlaubt, dass man ab und ins Minus gehen soll. Manchmal wird es vielleicht noch zulassen, aber die Zinsen werden da ziemlich hoch werden dann. Oder vielleicht wird er es gar nicht zulassen, dass du das Geld abhebst. Und das ist unser Problem. Kritik ist notwendig, aber wir haben den anderen Aspekt vergessen. Den Lob und die Bestätigung und die Ermutigung. Die Frage ist, wie hoch soll das Verhältnis sein von Ermutigung zur Kritik? 1:1? Ja? 1:5? 1:100? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist von jedem unterschiedlich. Der eine braucht vielleicht ein paar mehr Ermutigung. Aber warum haben wir so sehr Angst, jemanden zu loben? Uns selber loben wir die ganze Zeit, oder? In unseren Gedanken. Das ist ein Aspekt. Oder man will die Rolle spielen, hoffentlich wird er nicht zu stolz, wenn ich ihn zu viel lobe. Wenn ich ihn nochmal lobe, dann wird er richtig stolz werden, das will ich ja verhindern. Schaut mal euch das Neue Testament an, wie viel Paulus lobt, wie viel Positives er sagt, wie viel Gutes er herausholt. Und das ist so wichtig. Lob ist nicht gemeckertes Lob genug, ist das bei manchen, aber das darf nicht so sein. Worte der Gnade sind notwendig. Wo jemand etwas Gutes tut, dürfen wir loben und sagen, das war richtig gut. Mach weiter so, das war eine super Sache. Oder auch Komplimente. Also bei Frauen zu Frauen oder so, bei Männern zu Männern. Von der Frisur oder von der Kleidung. Verlieren wir etwas, wenn einer Komplimente machen? In Beziehungen will ich euch ermutigen, macht so viele Komplimente wie möglich. Überlegt euch auch Gute, nicht nur die ganze Zeit das Langweilige dasselbe. Also wirklich zu sehen, was die Person, wo sie sich bemüht hat und gute Komplimente machen. Das ist unglaublich wichtig. Weil wenn das Konto, die ganze Zeit vom Konto abziehst, wird das nicht gesund werden, die Beziehung. Das ist manchmal notwendig. Also dieses Abziehen und draufpacken, das ist alles in der Kategorie der gnädigen Worte. Ja? Das sind nicht die faulen Worte. Also Kritik ist nicht faule Worte. Also das sind die Bomben, die man wirft auf das Konto. Aber ab und zu ziehen, das ist, glaube ich, ein Konzept innerhalb von den gnädigen Worten. Versteht ihr, oder? Okay. Noch Ideen?
Hast du schon gesagt, loben.
Noch was? Ja. Weil nicht ehrliche Komplimente, das nennt man Schmeicheln und oder wie Honig ums Maul schmieren oder irgendwie gibt es ein paar Sprüche dazu. Und das ist noch schlimmer als, kommt in die Kategorie der faulen Worte. Wenn jemand nur Komplimente macht, weil du von ihm etwas haben willst, die Person merkt das und das ist, ja, ganz schlimm. Ganz wichtig. Noch Aspekte der gnädigen Worte? Verständnis. Ja.
Das Wort Gottes.
Du bist so schnell hier, na gut. Zum Beispiel.
Das Wort Gottes vermittelt Hoffnung und eine Person, die hoffnungslos ist oder gerade leidet. Also die Bibel spricht sehr viel darüber und gibt viel Hoffnung und viel Licht und kann wieder aufrecht machen. Und nicht nur belanglos, ich meine jetzt nicht belanglos einfach so einen Bibelvers hinklatschen und so liest du mal durch, sondern wirklich auf die Situation spezifisch und vielleicht sogar erklärend, ich weiß nicht.
Absolut. Wir haben in letzter Zeit viele Bibelverse bekommen, auf vielen Nachrichten, auf vielen Postkarten. Und obgleich das Bibelversen, die ich schon kannte, waren sie für uns ermutigend. Es waren immer unterschiedlich. Und man hat gemerkt, die Personen, die haben sich Gedanken dazu gemacht. Und sie haben das rausgeschrieben und es irgendwie wollten uns das weitergeben. Und das waren unglaublich ermutigende Worte. Also ich kann dir vollkommen zustimmen. Es ist, die Gefahr ist nur, ja, irgendwie suchst du nach Bibelvers bei Traurigsein und die ersten kopieren oder einfach weitersenden, ohne irgendwie sich Gedanken zu gemacht haben. Das ist so, okay, ist also, wie ist das jetzt? Man merkt das vielleicht. Oder irgendwie, wenn du irgendeinen Vers bekommen hast und das steht da häufig weitergeleitet. Also, es ist bei manchen so, ja, sie haben eine Quelle von Bibelversen, aber du denkst, okay, ist das jetzt, ist es wirklich für mich ausgesucht oder ist das nur ein random Vers? Ich denke, da müssen wir auch dem Person natürlich das Beste annehmen. Jetzt nicht, also ich rede nicht jetzt über Leute, dass wir sowas bekommen haben, davon rede ich nicht. Nur für euch als Überlegung, wenn ihr jemand ermutigen wollt, macht euch Mühe. Eine WhatsApp-Nachricht ist super. Aufgeschrieben ist irgendwie fast noch mehr Mühe. Niemand schreibt heute mehr, außer vielleicht noch eine Unterschrift irgendwo beim Postboten. Aber ein aufgeschriebenes Wort, das ist vollkommen, ist unglaublich ermutigend. Ein Zettelchen.
Manchmal sind gnädige Worte auch Schweigen. Manchmal sind gnädige Worte auch Schweigen.
Es gibt einen Moment, wo jemand sündigt und der ganz genau weiß, was er gerade gemacht hat, war falsch. Und das einzig Richtige, was du machst, dass du nichts dazu sagst. Musst du nicht nochmal Salz auf die Wunde streuen. Das nennt, dass die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt. Absolut, ja. Im Leid kann es manchmal sein, dass du nicht 1000 Worte redest, sondern mit dabei bist, obwohl ich Worte sehr ermutigend finde. Ich würde nicht sagen, dass man nur nichts sagen muss, weil man nicht, kein Verständnis, also weil man es nicht mitfühlen kann, würde ich nicht behaupten. Haben wir das irgendwo gelesen hier von Vergebung?
Ja.
Oh, cool, tatsächlich. Vergebt einander. Das sind Worte, die unglaublich heilend sind. Es gibt nichts Heilenderes, als zu sagen, ich vergebe dir. Ich werde diese Sünde nicht nochmal dich daran erinnern, dass du es jemals. Also ich werde nie wieder dich daran erinnern, dass du das getan hast. Das ist so befreiend und so erbauend.
Vielleicht auch noch, dass die Worte mit dem Tag übereinstimmen. Also bringt er jetzt,
wenn man
was sagen,
aber wenn er ganz anders. Genau, ja. Wo schreibe ich hin? Nicht Heuchler. Heuchler. Oh, ich kann kein Deutsch. Nicht heuchlerisch dann, ja. Sehr, sehr, sehr wichtig. Cool.
Vielleicht auch gnädige Worte sind, denke ich, auch, wie man ein Wort ausspricht. Wenn ich dir jetzt Lob sage, aber es ironisch ausspreche oder sarkastisch, dann ist es eher ein schlechtes Wort.
Habt ihr als Teenager die Diskussion mit euren Eltern gehabt? Wo sie über eure, wie heißt denn das, Tonlage gesagt haben, das geht nicht so. Sagt, aber Mama, ich habe doch gesagt, ja, Mama. Aber das war so, ja, Mama. Habt ihr euch darüber aufgeregt, dass die Eltern euch das anmerken? Und denkt, naja, ich habe doch die richtigen Worte gesagt. Ich habe doch gesagt, ich mache das. Oder bin ich der Einzige oder hat jemand das auch gehabt? Okay, gut. Okay. Bis heute. Die Tonlage, die macht fast, es gibt Studien, ich weiß nicht, wie viel sie Bedeutung zuschenken soll, aber irgendwie 60% oder 70% der Wortbedeutung geht über die Tonlage, wie du es aussprichst und mit welcher Intonation und so. Ich weiß nicht, wie man das messen soll, aber irgendwie wurde es. Achso, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Vielleicht die Art und Weise, wie man es sagt. Gut. Also ich will heute euch drei Sachen mitgeben. Sei keine Nervensäge, sondern rede demütig. Denke nicht zu hoch von dir und von deinen Erwartungen, von dem, was du weißt. Rede weise. Rede gute Worte. Wohlüberlegte Worte, indem du viel Gott, sein Wort und die Wahrheit studierst. Und drittens, rede gnädige Worte. Worte, die anderen helfen und nicht zerstören. Und das wird eure Beziehungen unglaublich beleben. Gut, dann würde ich noch mit uns zusammen beten und Gott um Gnade bitten. Danke, Herr, dass du voller Gnade bist und barmherzig mit uns bist, auch wenn wir so viel mit unserer Zunge versagen. Du gibst uns immer wieder Gnade und danke dir auch, dass du uns durch dein Wort belehrst, wie unser Denken, unser Tun sein sollte. Danke auch für diese Bibelverse. Danke, dass sie in mein Leben hineingesprochen habe. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, der diese Verse gehört hat, dass wir darüber nachdenken, dass wir dich um Gnade anflehen, dass du durch deinen Geist das in uns wirkst, dass wir demütig reden, dass wir weise reden und dass wir gnädig reden. Herr, darum flehe ich dich an. Amen.